Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie einen Katechismus zur Hand haben, wir steigen gleich ein zum Thema Lobgebet und die Überlieferung des Gebets. Also wenn Sie einen Katechismus zur Hand haben, dann schlagen Sie doch auf Seite 264 und es geht los mit dem Abschnitt 2641. Also wir wiederholen noch einmal diesen Abschnitt von der letzten Stunde. Sie wissen ja, jeden Donnerstag haben wir die Katechismus-Sendung mit dem Thema das Gebet und heute zu Gast ist Pfarrer Thomas Rellstab. Grüß Gott, Herr Pfarrer.
Ja, grüß Gott, liebe Zuhörer.
Sie können ja noch mal wiederholen, was letztes Mal Sache war, was so der Brennpunkt war zum Thema Lobgebet.
Gerne, ja. Wir haben das letzte Mal das Lobgebet angefangen und festgestellt, dass der Katechismus vom Lobgebet spricht als dem Gebet, das die ureigenste und unmittelbarste Art ist, wie man Gott anerkennen kann. Denn das Lobgebet ist das Gebet, das Gott besingt, nicht wegen seiner Taten, sondern ganz einfach um seine selbst willen, weil er ist, weil er da ist, weil er Gott ist. Das ist der Kern des Lobgebetes. Man lobt Gott einfach, weil er da ist, weil man Freude hat, dass Gott da ist, dass es Gott gibt und man lobt ihn ganz uneigennützig dafür. Das ist der Kern des Lobgebetes.
Schön. Wollen wir dann zugleich nochmal einsteigen in den letzten Abschnitt, den wir schon letzte Stunde betrachtet haben? Soll ich den lese ich einfach nochmal vor und dann können Sie ja nochmal erläutern, was Sie noch genaueres dazu sagen wollten.
Genau, wir sind das letzte Mal nicht fertig geworden mit diesem Abschnitt 2641 und darum ist es sicher sinnvoll, wenn wir den noch einmal angehen.
In dem Abschnitt steht, lasst in eurer Mitte Psalmen, Hymnen und Lieder erklingen, wie der Geist sie eingibt. Singt und jubelt aus vollem Herzen zum Lob des Herrn. Wie die inspirierten Verfasser des Neuen Testaments lesen auch die ersten Christengemeinden das Buch der Psalmen neu. Mit diesen Liedern besingen sie das Mysterium Christi. Sie verfassen in der neuen Kraft des Geistes selbst Hymnen und Lobgesänge. Sie gehen dabei von dem einzigartigen Ereignis aus, das Gott in seinem Sohn vollbracht hat, der Menschwerdung, dem Tod, der den Tod besiegt hat, der Auferstehung und dem Aufstieg zur Rechten des Vaters. Aus diesem Wunder aller Wunder der Heilsökonomie steigt die Doxologie, das Lob Gottes, empor.
In diesem Abschnitt erklärt uns der Katechismus, dass das Lobgebet auch Eingang gefunden hat in die Gebetsweise des Neuen Testamentes. Wir haben das letzte Mal den schönen Abschnitt aus dem Philipperbrief gelesen, der den Titel trägt, das Beispiel Christi, wo es heißt, dass Jesus Christus gehorsam war, bis zum Tod am Kreuz. Er hat sich erniedrigt, er hat sein Gottsein verlassen, er hat sich entäußert, um in uns in allem gleich zu werden, außer der Sünde. Das ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie die Taten Christi in ein Lobgebet übergehen und auch so in den Briefen des heiligen Paulus Eingang gefunden haben. Ein anderes Beispiel ist der Kolosserbrief im ersten Kapitel, die Verse 12 bis 20, ein Loblied auf Christus, das Ebenbild Gottes, wo es genau um diese Punkte geht, die der Katechismus aufzeigt, nämlich die Menschwerdung, den Tod, der den Tod besiegt hat, die Auferstehung und der Aufstieg zu Rechten des Vaters. Ich möchte Ihnen auch diesen Abschnitt wieder vorlesen, damit Sie eine Ahnung haben, wie die Bibel, wie Paulus mit uns, den Christen, Gott lobt für das, was Gott ist, für das letztlich doch auch, was er getan hat. Es heißt da, dankt dem Vater mit Freude. Er hat euch fähig gemacht, Anteil zu haben am Los der Heiligen, die im Licht sind. Er hat uns der Macht der Finsternis entrissen und aufgenommen in das Reich seines geliebten Sohnes. Durch ihn haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene der ganzen Schöpfung. Denn in ihm wurde alles erschaffen, im Himmel und auf Erden. Das Sichtbare und das Unsichtbare, Throne und Herrschaften, Mächte und Gewalten, alles ist durch ihn und auf ihn hin geschaffen. Er ist vor aller Schöpfung. In ihm hat alles Bestand. Er ist das Haupt des Leibes, der Leib aber ist die Kirche. Er ist der Ursprung, der Erstgeborene der Toten. So hat er in allem den Vorrang. Denn Gott wollte mit seiner ganzen Fülle in ihm wohnen, um durch ihn alles zu versöhnen. alles im Himmel und auf Erden wollte er zu Christus führen, der Frieden gestiftet hat am Kreuz durch sein Blut. Mit diesem Abschnitt zeigt der Katechismus, wie Paulus Gott lobt für all das, was er getan hat in Jesus Christus für uns Menschen. Letztlich kommt da genau diese Definition des Lobes auch zum Ausdruck, dass man Gott besingt um seine Selbstwillen, weil er ist. Und dann natürlich damit verbunden, auch wegen dem, was er getan hat. Und das bringt sehr schön dieses Erlöstsein zum Ausdruck. Und das ist in der Bibel, gerade auch bei Paulus, immer wieder ganz von zentraler Bedeutung. Wir sind erlöst. Wir sind als Kinder Gottes von Christus erlöst. Jesus ist auf die Erde gekommen, um uns zu erlösen. Und daher haben wir allen Grund, Gott zu loben. Er hat Friede gestiftet am Kreuz durch sein Blut. Und wir dürfen Gott dafür unendlich dankbar sein und so einfach freimütig in ein Loblied einstimmen. So ist aus diesem Wunder aller Wunder der Heilsökonomie, eben dieses, Ökonomie des Heils, das heißt, dass die ganze Erlösungsdynamik, das Wunder der Wunder, so wird es benannt, steigt dann die Doxologie, das Lob Gottes, empor. Und hier gibt es noch eine andere Anmerkung, die Anmerkung 7. Da wird zum Beispiel der Text aus dem Epheserbrief zitiert, im ersten Kapitel, Verse 3 bis 14. Es trägt den Titel Loblied auf den Heilsplan Gottes. Ich möchte Ihnen einige Verse daraus auch wieder zitieren, damit Sie dieses Lob Gottes, das da eben als Doxologie, als Lobpreis aufsteigt, ein bisschen miterleben können. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns mit allem Segen seines Geistes gesegnet durch unsere Gemeinschaft mit Christus im Himmel. Denn in ihm hat er uns erwählt vor der Erschaffung der Welt, damit wir heilig und untadelig leben vor Gott. Er hat uns aus Liebe im Voraus dazu bestimmt, seine Söhne zu werden durch Jesus Christus und nach seinem gnädigen Willen zu ihm zu gelangen, zum Lob seiner herrlichen Gnade. Und so weiter. Da ist ein wunderbares Loblied auf den Heilsplan Gottes. Und Heilsökonomie heißt eigentlich Heilsplan Gottes. So wird in diesem Lobeshymnus aus dem Epheserbrief noch einmal das zusammengefasst, was das Lobgebet ist. Gott besingen um seine Selbstwillen, weil er ist und weil er so wunderbare Taten für uns getan hat, gerade auch indem er seinen Sohn, seinen eigenen Sohn, den wir jetzt dann wieder an Weihnachten, dessen Geburt wir an Weihnachten wieder gefeiert haben, erlöst hat.
Ich denke, Herr Pfarrer Rellstab, das ist gerade der zugrunde liegende Gedanke, wir loben Gott um seiner selbst willen, aber gleichzeitig auch gerade, weil er uns erlöst hat. Und wenn wir das einmal erfasst haben, dann hat auch das Lob eine Fülle, dann sind es nicht nur leere Worte. Und ich denke, im nächsten Abschnitt wird auch deutlich, dass die frühen Christen das begriffen haben. Diese Erlösung, die bewirkt etwas in unserem Leben. Und wir loben Gott um seiner selbst willen, weil er diese Erlösung aus sich selbst geschenkt hat. Oh, unverdankt haben wir sie empfangen. Und jetzt schauen wir mal, was im nächsten Abschnitt genauer hinsteht. Abschnitt genau. 2642. Die Offenbarung dessen, was bald geschehen muss. Die Apokalypse ist von den Gesängen der himmlischen Liturgie und von der Fürbitte der Zeugen, also der Märtyrer, getragen. Die Propheten und die Heiligen, alle, die wegen des Zeugnisses für Jesus auf Erden hingeschlachtet wurden, die ungeheure Menge derer, die aus der großen Bedrängnis kamen, sind uns ins Reich vorausgegangen. Sie besingen die Herrlichkeit dessen, der auf dem Thron sitzt, und die des Lammes. In Gemeinschaft mit ihnen singt auch die Kirche auf Erden diese Lobgesänge im Glauben und in der Prüfung. In Bitte und Fürbitte hofft der Glaube gegen alle Hoffnung und dankt dem Vater der Gestirne, von dem jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt. Auf diese Weise wird der Glaube reines Lob.
Hier erklärt der Katechismus, dass das Lobgebet im Himmel seine gänzliche Vollendung findet. Gelobt, richtig, vollkommen gelobt, wird Gott dann von all denen, die im Himmel verherrlicht worden sind, von den Heiligen, von den verschiedenen Gestalten, wie wir sie aus dem Buch der Offenbarung des Johannes kennen. Im in der Apokalypse oder eben in der Offenbarung des Johannes gibt es Beispiele für diese himmlische Liturgie. Ich möchte Ihnen Offenbarung 4, die Verse 8 bis 11 vorlesen. Und jedes der vier Lebewesen hatte sechs Flügel, außen und innen voller Augen. Sie ruhen nicht bei Tag und Nacht und rufen: Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Gott, der Herrscher über die ganze Schöpfung. Er war und er ist und er kommt. Und wenn die Lebewesen dem, der auf dem Thron sitzt und in alle Ewigkeit lebt, Herrlichkeit und Ehre und Dank erweisen, dann werfen sich die 24 Ältesten vor dem, der auf dem Thron sitzt, nieder und beten ihn an, der in alle Ewigkeit lebt. Und sie legen ihre goldenen Kränze vor seinem Thron nieder und sprechen: Würdig bist du, unser Herr und Gott, Herrlichkeit zu empfangen und Ehre und Macht. Denn du bist es, der die Welt erschaffen hat. Durch deinen Willen war sie und wurde sie erschaffen. In diesen Worten kommt dieses tiefe Lob Gottes um seine Selbstwillen zum Ausdruck, so wie es im Himmel eben praktiziert wird. Wir dürfen uns nicht vorstellen, dass es dann irgendwann im Himmel langweilig sein wird, weil wir immer heilig, heilig und Halleluja singen müssen, sondern das ist die Aufgabe der Heiligen. Das ist der Ausdruck dieser Glückseligkeit, bei Gott zu sein und ihn anzuschauen und ihn einfach zu loben um seine Selbstwillen. Da im Himmel ist das Lob vollendet. Und es ist ein Zeugnis auch der Märtyrer. Die Fürbitte der Zeugen ist da ganz wichtig. In Offenbarung 6,9 heißt es: Als das Lamm das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen aller, die hingeschlachtet worden waren wegen des Wortes Gottes und wegen des Zeugnisses, das sie abgelegt hatten. Also auch die heiligen Märtyrer kommen in den Himmel und sind dann eingebunden in diesen Chor, der Gott um seine Selbstwillen lobpreist. Eine ungeheure Menge, sagt der Katechismus, eine ungeheure Menge derer, die aus der großen Bedrängnis kamen, sind uns ins Reich vorausgegangen. Und sie besingen die Herrlichkeit dessen, der auf dem Thron sitzt, und die des Lammes. Da ist auch wieder ein anderer Abschnitt für ein solches Lob auf das Lamm Gottes in Offenbarung 19, die Verse 1 bis 8, wo es heißt: Danach hörte ich etwas wie den lauten Ruf einer großen Schar im Himmel: Halleluja! Das Heil und die Herrlichkeit und die Macht ist bei unserem Gott. Seine Urteile sind wahr und gerecht. Er hat die große Hure gerichtet, die mit ihrer Unzucht die Erde verdorben hat. Er hat Rache genommen für das Blut seiner Knechte, das an ihren Händen klebte. Noch einmal riefen sie: Halleluja! Der Rauch der Stadt steigt auf in alle Ewigkeit. Und die 24 Ältesten und die vier Lebewesen fielen nieder vor Gott, der auf dem Thron sitzt, beteten ihn an und riefen: Amen, Halleluja. Und eine Stimme kam vom Thron her: Preist unseren Gott, all seine Knechte und alle, die ihn fürchten, kleine und große. Da hörte ich etwas wie den Ruf einer großen Schar und wie das Rauschen gewaltiger Wassermassen und wie das Rollen mächtiger Donner. Halleluja, denn König geworden ist der Herr unser Gott, der Herrscher über die ganze Schöpfung. Wir wollen uns freuen und jubeln und ihm die Ehre erweisen. Denn gekommen ist die Hochzeit des Lammes und seine Frau hat sich bereit gemacht. Sie durfte sich bekleiden in strahlend reinen Leinen. Das Leinen bedeutet die gerechten Taten der Heiligen. Das ist dieser Abschnitt, der zum Teil auch natürlich ein bisschen für uns erschreckend wirken kann, wenn es da heißt, er hat die große Hure gerichtet, die mit ihrer Unzucht die Erde verdorben hat. Er hat Rache genommen für das Blut seiner Knechte, das an ihren Händen klebte, und andere Aussagen. Das ist natürlich zu verstehen, nach dem großen Endkampf bekommt Gott wirklich den Stellenwert, der ihm wirklich auch zusteht. Es ist nicht überraschend, wenn wir sagen müssen, dass Gott auf der Erde doch nur sehr oberflächlich und spärlich gelobt wird und dass das wahre Lob dann wirklich erst im Himmel sein wird. Wir Menschen haben viel von diesem Lobpreis Gottes abgezweigt. Wir stellen in vielen Dingen nicht mehr Gott in die Mitte unserer Tätigkeit, auch in unserem Verein ist nicht mehr immer Gott im Mittelpunkt, sondern da sind es ja, die Menschen, die sich auch zum Teil profilieren möchten, die da im Mittelpunkt stehen möchten und die nach Applaus und Anerkennung und Ehrbekundungen und so weiter lechzen. Das sieht man manchmal bei den vielen langen Danklitaneien nach einer Liturgie. Müsste eigentlich doch gar nicht sein, weil wir alles zur Lobe Gottes tun. Und im Himmel ist dann dieses Lob vollendet. Und nachdem dann Gott die Erde erneuert haben wird, einen neuen Himmel, eine neue Erde erschaffen haben wird, und das wird ja kommen, wenn Christus dann am Ende der Zeit zurückkehren wird, dann wird er gebührend gelobt und gepriesen von all denen, die sich nicht befleckt haben in dieser Welt, die den Weg der Heiligkeit auch mit all ihren Schwierigkeiten gegangen sind und halt ihre Sünden, die sie begangen haben, auch immer wieder im Blut des Lammes gewaschen haben, im Sakrament der Versöhnung, das uns Christus auch wieder geschenkt hat, um eben immer wieder rein vor Gott dazustehen. Und Dann spürt man, dass das Lob Gottes wirklich in seiner Vollendung erklingt im Himmel. Und ein bisschen von diesem himmlischen Lobgebet sollten wir auch immer wieder in der Kirche haben. Gott loben um seine Selbstwillen, weil er einfach großartig ist.
Herr Pfarrer Rellstab, erläutern Sie doch nochmal die Spannung, die in diesem Abschnitt im Katechismus zum Ausdruck kommt. Einerseits die Bedrängnis und das Zeugnis der Märtyrer, dann ist auch von Prüfung die Rede und doch auf der anderen Seite dann das Lob und die Herrlichkeit Gottes. Was ist so das Bindeglied, dass wir überhaupt sagen können, einerseits sind wir im Bedrängnis, aber andererseits ist das Lob total am richtigen Platz und wir sollten Gott loben?
Also hier jetzt auf Erden meinen Sie, dass wir hier auf Erden bedrängt sind?
Ja. Ja, das kam ja in dem Abschnitt, kam das zum Ausdruck, einerseits die große Bedrängnis, die aus der großen Bedrängnis kommen, die sind im Himmel und loben Gott.
Das ist ein Begriff für das Leben auf der Erde. In der Sprache der Offenbarung wird die Welt immer wieder als ein Ort der großen Bedrängnis angesehen. Und tatsächlich sind wir da immer wieder den Versuchungen ausgesetzt, der Widersacher ist wie ein Löwe, ein brüllender Löwe, der uns zu verschlingen sucht und wir haben große Kämpfe auszufechten. Es gibt auf Erden Neid, Eifersucht, es gibt Streit, es gibt sogar Kriege, es gibt Unfrieden, es gibt Lieblosigkeiten und so weiter. Und das ist eine Bedrängnis. Christen werden bis zum heutigen Tag in vielen Orten in dieser Welt verfolgt, bis aufs Blut verfolgt, zu Märtyrern gemacht. Und da heißt es einfach, durchhalten bis zum Ende, all diese Prüfungen, die es halt gibt auf der Erde, zu bestehen. Und dann werden wir eintauchen in dieses himmlische Lobgebet. Das ist einfach nichts anderes als den Weg der Heiligkeit weiterzugehen bis zu unserer persönlichen Vollendung. Und das ist die Spannung, die dann aufgelöst wird, wenn wir auch in dieser Zeit der Bedrängnis hier auf der Erde bestehen, unseren Glauben bewahren, unser Gewand immer wieder im Blut des Lammes reinwaschen, das weiße Gewand, das wir bei der Taufe erhalten haben. Wenn wir also diese Würde der Taufe bewahren bis zum Ende, dann werden wir gerettet werden. Und gerettet werden heißt dann einzugehen in diese himmlische Herrlichkeit, wo wir einstimmen dürfen mit dem Chor des Himmels zum Lobe Gottes.
Ja, das haben Sie jetzt sehr schön erklärt. Einerseits, wie kommen wir von der Bedrängnis zum Lob und das andererseits eben durch das Opfer Christi. Und das wird im nächsten Abschnitt verdeutlicht. Ich lese vor, die Eucharistie enthält alle diese Gebetsformen und bringt sie zum Ausdruck. Sie ist die reine Opfergabe des ganzen Leibes Christi zur Ehre seines Namens. Sie ist den Überlieferungen des Ostens und des Westens zufolge das Lobopfer schlechthin.
Jawohl. Einerseits ist es das Lobopfer, weil Christus sich hingegeben hat und in der Heiligen Messe gibt er sich immer wieder auf unblutige Art und Weise hin. Also das Ereignis von Golgotha wird in der Heiligen Messe immer wieder vollzogen. Und auf der anderen Seite kommt das dann auch zum Ausdruck in den verschiedenen Texten. Ich möchte Ihnen da ein bisschen das erklären anhand des dritten Hochgebetes, wo es heißt, nach der Präfation, ja, du bist heilig, großer Gott, und alle deine Werke verkünden dein Lob, denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Also das Volk versammelt sich immer wieder um das reine Opfer, das einzige reine Opfer, das eucharistische Opfer, das Opfer Christi darzubringen. Dann folgt die Herabrufung des Heiligen Geistes über die Gaben sowie der Einsetzungsbericht mit der Wandlung von Brot in den Wein, vom Brot in den Leib Christi, Entschuldigung, und vom Wein in das Blut Christi. Nach dem Geheimnis des Glaubens, das ist ein Geheimnis des Glaubens, und in der Antwort erklären wir, was das Geheimnis ist. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. In diesem kurzen Satz, den wir alle miteinander in der Messe jeweils wiederholen, erklären wir eigentlich, was geschieht in der Messe. Es ist das Ereignis des Todes und der Auferstehung. Und jedes Mal, wenn wir Messe feiern, dann ist es die Verkündigung des Todes und der Auferstehung Christi. Und wir tun das, bis du kommst in Herrlichkeit. Also das Opfer, dieses eucharistische Opfer, wird dann aufhören, wenn Christus in seiner Herrlichkeit zurückkommt. Dann braucht es dieses Opfer nicht mehr. Dann geht es weiter mit dem Lob Gottes. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Eben das Gedächtnis von Tod und Auferstehung. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden und seine glorreiche Auferstehung. Es wird also noch einmal entfaltet, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt, und erwarten seine Wiederkunft. Ein Hinweis, dass er also auch wieder zurückkommen wird. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Ist also das Opfer auf dem Altar, das Opfer Christi, das ist immer noch lebendig. Und das muss man sich immer wieder auch vor dem geistigen Auge vorstellen. Und dann wird es überhaupt nicht langweilig in der Heiligen Messe, sondern es ist jedes Mal ein gewaltiges Wunder, an dem wir teilnehmen dürfen. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Also das Brot und der Wein, den wir bringen, werden Gestalten der Versöhnung zwischen Gott und den Menschen, weil es ein Bild ist für das Lamm, das sich hingegeben hat, als Christus am Opferholz gestorben ist, am Kreuz gestorben ist. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes. Durch die Wandlung ist dann eben aus Brot und Wein Leib und Blut geworden. Und diese himmlischen Gaben, der Leib und das Blut Christi, wahre Speise, wahre Trank, sollen uns stärken. Und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Dass wir also diese Einheit mit Christus durch seinen eigenen Leib und sein Blut tiefer erfassen können und tiefer leben können. Dann geht es weiter, indem man die Heiligen anruft, die Fürsprache, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Er macht uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt. Also wenn wir selber Messe feiern, dann sind wir auch ein Opfer für Gott. Auch wir sollen unser Leben quasi als Lobopfer für Gott darbringen. Das nennt man dann auch das allgemeine Priestertum. Die Hingabe seiner selbst, Gott hinzugeben, sich ganz hinzugeben und danach aber auch bereit sein, in diesem Sinne als eucharistische Menschen zu leben. Das heißt, hinauszugehen und bereit sein, wie Jesus, für die Brüder und Schwestern sein Leben hinzugeben. Eine gewaltige Herausforderung. Und im Grunde genommen, nur wenn wir diese Bereitschaft haben, füreinander das Leben hinzugeben, bis zum Äußersten, dann haben wir auch die richtige Gesinnung, um den Leib des Herrn zu empfangen. Also wir machen uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt. Gefallen tut sie Gott, wenn wir uns wirklich gänzlich hingeben und mit ihm leben, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten. Hier ein Hinweis, dass durch dieses Leben mit Christus, durch diese Hingabe an ihn, auch in uns das verheißene Erbe, nämlich die Heiligkeit, in dieser himmlischen Liturgie einstimmen zu dürfen, aufbewahrt wird. Wir sind Erben, als Kinder Gottes sind wir auch Erben Gottes. Und zwar mit deinen Auserwählten, der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, da werden einfach die Heiligen aufgezählt, mit deinen Aposteln und Märtyrern und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Es geht dann weiter mit der Bitte für den Frieden in der Welt und für die ganze Kirche. Bringe der ganzen Welt Frieden und Heil, beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und der Liebe. Und dann kommt das ekklesiologische Moment hinein, die Verbindung mit dem Papst, deinen Diener, unserem Papst Benedikt, unseren Bischof, das ist dann die Verbindung mit dem Ortsbischof. Wir können nicht Pfarrei sein, wir können nicht Kirche sein, ohne die Verbindung zu unseren Hirten, zum Hirten der Universalkirche und zu unserem konkreten Hirten in der Kirche. Und dann die Gemeinschaft der ganzen Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind und das ganze Volk dann erlösten. Da ist die ganze Einheit mit allen Christen, allen auf der ganzen Welt, wird zum Ausdruck gebracht. Es gibt dann auch verschiedene Einschubgebete, je nachdem, bei einer Firmung oder bei einer Brautmesse oder bei einer Taufe. Dann bittet man auch, dass Gott alle Gebete der hier versammelten Gemeinde erhören möge und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Die Bitte, damit dass alle, die jetzt Christus nicht erkennen oder die sich von ihm entfernt haben, auch wieder den Weg zurückfinden in die Herde als gläubige und praktizierende Christen. Schließlich das Gebet auch für die Verstorbenen. Erbarme dich unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit. Die Bitte, dass alle erlöst werden, dass alle in der Herrlichkeit Gottes auch in die himmlische Liturgie einstimmen können. Und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch Christus kommt alles Gute. Und durch die Eucharistie möchten wir dann eines Tages auch am himmlischen Mahl im Reich Gottes teilhaben. Er hat ja gesagt, er gehe voraus, um uns eine Wohnung zu bereiten. Er hat an anderer Stelle gesagt, er trinkt jetzt nicht mehr von der Frucht des Weinstocks, bis er wieder trinkt im Reich Gottes und so weiter. Da gibt es verschiedene Hinweise. Dass es ein spezielles Lobopfer ist, die Heilige Messe, das zeigt auch das erste Hochgebet, wo es wunderbar heißt, dass man bittet, dass diese Gaben, die jetzt auf dem Altar sind, sich mit dem himmlischen Altar verbinden mögen. Wir bitten dich, allmächtiger Gott, dein heiliger Engel, trage diese Opfergabe auf den irdischen Altar, auf deinen himmlischen Altar vor deine göttliche Herrlichkeit. Wie im Himmel, so auf Erden. Also wenn wir auf Erden heilige Messe feiern, dann feiert man irgendwie auch auf dem himmlischen Altar die heilige Messe mit. Und wenn wir durch unsere Teilnahme am Altar den heiligen Leib und das Blut deines Sohnes empfangen, erfülle uns mit aller Gnade und allem Segen des Himmels. Eine für mich immer wieder sehr ergreifende Stelle, diese Korrespondierung des Lobopfers, das vollkommene Lobopfer in der Eucharistie auf dem Altar, das eben korrespondiert mit einem wunderbaren Lobopfer, einem Lobgebet im Himmel. Jetzt habe ich, glaube ich, genug ausgeführt.
Ja, ich habe noch eine Frage, und zwar, wenn es heißt, die Eucharistie ist das Lobopfer schlechthin, und das haben Sie jetzt auch durch die Hochgebete gezeigt, kann dann jemand fragen, ja, gibt es Lob überhaupt außerhalb von Christus? Kann ich Gott loben, ohne dass ich Christus im Blick habe?
Es ist sicher ein Lob Gottes, aber vielleicht für uns Christen, wenn ich so das sagen darf, ein noch nicht ganz vollkommenes Lob. Denn das Lob gebührt immer dem dreifaltigen Gott. Und wir Christen haben Gott als den Dreifaltigen erkannt. So wurde er uns offenbart. Und wenn wir nur den Vater loben, natürlich behält er vielleicht das Lob nicht für sich selber, aber es ist dann doch irgendwo eine gewisse Einschränkung. Aber alles Lob, das zu Gott aufsteigt, ist ein Lob Gottes, wenn man es wirklich im Sinne des Lobes für Gott anwendet. Ja, ich weiß nicht, bin ein bisschen überfordert mit der
richtigen Antwort. Habe ich Sie zu keck gefragt, aber ich denke, es wurde ja auch deutlich bisher in den Abschnitten, wenn die zum Beispiel von den Menschen ist, die aus der großen Bedrängnis kommen. Einerseits die Bedrängnis und die große Hoffnung, und das hängt doch alles mit dem Opfer Christi zusammen. Wir können ja Gott loben, weil wir diese Erlösung im Blick haben und somit Christus. Ich denke, wir bekommen auch noch mal einen kurzen Einblick, wenn wir uns die Kurztexte im Katechismus anschauen vor der Liedpause. Der Heilige Geist, der die Kirche lehrt und sie an alles erinnert, was Jesus gesagt hat, erzieht sie auch zum Gebetsleben. innerhalb der gleichbleibenden Formen des Segens, des Bittens, der Fürbitte, der Danksagung und des Lobes erweckt der Geist neue Ausdrucksweisen. Weil Gott... Ja, bitte.
Darf ich noch kurz Natürlich. Sagen, eben hier in diesem Kurzabschnitt 2644 wird jetzt noch einmal gesagt, was vorher länger ausgeführt worden ist. Es ist der Heilige Geist, der die Kirche beten lehrt und der auch die Kirche an alles erinnert, was Jesus gesagt hat. Und es gibt verschiedene Arten des Gebetes, so haben wir gesehen, nämlich das Gebet des Segens und des Bittens, der Fürbitte, der Danksagung und des Lobes. Im Katechismus wurde auch noch die Anbetung neben den Segen gestellt. Und diese Formen, diese fünf Formen, Segen, Bitten, Fürbitte, Danksagung und Lob, wird durch den Heiligen Geist immer wieder auf verschiedenen Ausdrucksweisen ausgeführt. Also der Heilige Geist hilft uns beim Beten, er hilft uns bei diesen Formen des Gebetes, aber er hilft uns auch immer wieder neue Ausdrucksweisen in diesen Dingen zu finden. Und da hat jeder Mensch wieder seine eigene Art, wie er betet, hat vor allem seine eigenen Worte, wie er Gott, wie er Fürbitte hält, wie er ein Segensgebet spricht, wie er bittet, selber für sich bittet, wie er Dank sagt und wie er lobt. Das ist mit diesem Abschnitt gemeint.
Dann der nächste Kurztext. Weil Gott das Herz des Menschen segnet, kann dieses seinerseits Gott segnen und preisen, der die Quelle allen Segens ist.
Das ist für uns vielleicht jetzt ein bisschen schwierig. Wie können wir Gott segnen? Wir können Segen von ihm empfangen, aber können wir Gott segnen? Diese Schwierigkeit im Wort segnen liegt darin, dass das Wort, das lateinische Wort benedicere, eine zweifache Bedeutung hat in der deutschen Übersetzung, nämlich segnen und preisen. Und gemeint ist, weil Gott das Herz des Menschen segnet, weil Gott uns also segnet, kann unser Herz seinerseits Gott Lob preisen, müsste wahrscheinlich besser sagen, weil ich glaube nicht, dass wir Gott segnen können, aber wir in diesem Sinne benedizere, wir können ihn Lob preisen, wir können ihn eben verherrlichen für das, was er getan hat. Er, der die Quelle allen Segens ist. Also wenn man diese Schwierigkeit aufschlüsselt, dass das benedizere zwei Bedeutungen hat, dann versteht man, was gemeint ist. Ich musste auch im italienischen Text nachschauen, wie es genau ist. Und eben das Benedizere hat zwei Bedeutungen und deshalb ein bisschen diese Schwierigkeit.
Das Bittgebet hat die Vergebung, die Suche nach dem Reich Gottes sowie jedes echte Bedürfnis zum Gegenstand.
Ja, das Bittgebet beginnt immer mit der Vergebung, mit der Bitte um Vergebung für seine eigenen Sünden, haben wir gesehen. Und dann aber auch die Suche nach dem Reich Gottes. Alles, was uns fördert, um in das Reich Gottes zu gelangen, ist Gegenstand des Bittgebetes. Wir dürfen also um alles bitten, was uns letztlich näher zu Gott bringt.
Das fürbittende Gebet besteht im Bitten zugunsten anderer. Es kennt keine Grenze und erstreckt sich auch auf Feinde.
Ziemlich klar, dieser Abschnitt, dieses Wort, das Fürbittengebet, ein Bitten zugunsten anderer, wo man andere in den Blickpunkt nimmt, wo man für andere ein Gebet zu Gott spricht. Und auch dieses Gebet kennt keine Grenzen und es erstreckt sich auch auf diejenigen, die uns nicht so sympathisch sind, ja, sogar die, die uns feindlich gesinnt sind. Eine große Herausforderung immer wieder, auch für diejenigen, die uns verfolgen, für unsere Feinde zu beten zu Gott.
Jede Freude und jede Not, jedes Ereignis und jedes Bedürfnis können Inhalt der Danksagung sein, die an der Danksagung Christi teilhat und das ganze Leben erfüllen soll. Dankt für alles, so im 1. Thessalonicher 5.
Auch hier wieder, auch danken können wir für alles. Das ist sogar etwas sehr, sehr Wesentliches für den Gottesglauben überhaupt. Ohne Gott, wem sollen wir auch danken, wenn es keinen Gott geben sollte? Wofür, wem könnten wir eigentlich danken für all das, was wir haben? Dass Gott eine Adresse hat oder dass wir eine Adresse kennen, dem wir unseren Dank, aber auch unsere Klage aussprechen können, das ist ein sehr wichtiger Gedanke für die Existenz Gottes überhaupt. Ohne Gott könnten wir gar nicht richtig danken, wir wüssten nicht, wohin mit unserem Dank. Aber wenn wir Gott haben, dann wissen wir immer wieder, haben wir die Adresse, wir können immer zu ihm gehen und ihm danken und genauso auch bei ihm klagen. Und also jede Freude und jede Not, jedes Ereignis, jedes Bedürfnis können Inhalt der Danksagung unseres Dankgebetes sein. Dankt für alles, wie Paulus sagt im ersten Thessalonicher Brief.
Das ganz uneigennützige Lobgebet richtet sich auf Gott. Es preist ihn um seiner selbst willen. Es verherrlicht ihn nicht nur wegen seiner Taten, sondern weil er ist.
Ja, da haben wir jetzt gerade gehört. Es ist ein uneigennütziges Lobgebet, das sich ganz auf Gott richtet. Nicht speziell wegen seiner Taten, sondern ganz einfach, weil er Gott ist, weil er da ist. Und dann natürlich, weil, wenn er da ist, weil er uns so viele gute Dinge gibt. Es verherrlicht ihn, weil einfach nicht nur wegen seiner Taten, heißt es hier, sondern einfach, wie gesagt, ich habe jetzt mehrmals mich wiederholt, weil er ist. Ja.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben eingeschaltet bei der Katechismus-Sendung heute mit dem Thema das Lobgebet und die Überlieferung des Gebetes. Wir schauen weiter im Katechismus auf der Seite 666, der Abschnitt 2650. Wir schauen an, was hat es mit der Überlieferung des Gebetes auf sich. Ich darf auch diesen Abschnitt vorlesen. Das Gebet beschränkt sich nicht auf den unwillkürlichen Ausbruch eines inneren Antriebs. Beten muss gewollt sein. Es genügt auch nicht, zu wissen, was die Schrift über das Gebet offenbart. Beten will gelernt sein. Darum lehrt der Heilige Geist die Kinder Gottes das Gebet in der glaubenden und betenden Kirche durch lebendige Weitergabe, die heilige Überlieferung.
Mit diesem Abschnitt steigt der Katechismus in ein zweites Kapitel hinein, und zwar eben die Überlieferung des Gebetes. Wie wird das Gebet weitergegeben? So wie der Heilige Geist uns immer wieder auf vielfältige Art und Weise eingibt, wie wir beten sollen. Paulus hat es ja so ausgedrückt: Lasst in eurer Mitte Psalmen, Hymnen und Lieder erklingen, wie der Geist sie eingibt. Singt und jubelt aus vollem Herzen zum Lob des Herrn. So mit diesem Heiligen Geist, der auch ein spontanes Gebet bewirken kann, immer in diesen fünf Formen, die wir kennengelernt haben, des Segens, des Bittens, der Fürbitte, der Danksagung und des Lobes, so führt der Heilige Geist auch weiter zu neuen Erkenntnissen. Es ist uns nicht immer zumute, dass wir jetzt mit großer Freude beten wollen. Beten muss auch wirklich gewollt sein. Nicht immer kann der Heilige Geist so über uns verfügen, dass wir dann einfach spontan anfangen zu beten, sondern manchmal müssen wir uns auch ins Gebet begeben, ganz bewusst auf das Gebet hinbewegen. Das sagt der Katechismus, beten muss gewollt sein. Es gibt also nicht nur den äußeren, unwillkürlichen Ausbruch eines inneren Antriebs durch den Heiligen Geist, sondern man muss auch wollen. Und das wird dann im Laufe dieses Abschnittes auch oder dieses zweiten Kapitels ein bisschen erklärt. Dann sagt der Katechismus, es genügt auch nicht zu wissen, was die Heilige Schrift über das Gebet offenbart. Also da haben wir jetzt sehr vieles gelernt, was die Heilige Schrift über das Gebet offenbart. Wir müssen es auch lernen. Beten will gelernt sein. Und einige Hilfen zum Lernen des Gebetes erhalten wir jetzt auch im Katechismus. Letztlich ist es der Heilige Geist, der das Gebet weitergibt, und zwar in der glaubenden und betenden Kirche. Die Kinder Gottes erlernen das Gebet in der Kirche. Das heißt jetzt nicht, indem sie nur in die Kirche gehen und dann mit den Leuten einen Rosenkranz beten oder was auch immer, oder die Heilige Messe mitbeten, sondern die Kirche, das sind auch die Eltern, die Großeltern, die zu Hause den Kindern in einer lebendigen Weitergabe das Gebet lernen. Und Formen des Gebetes, Gebetsschatz, das kennen wir natürlich in der Kirche. Und aus diesem wunderbaren Gebetsschatz dürfen wir auch immer wieder schöpfen. Der ist in der heiligen Überlieferung vorhanden, aber man muss auch immer wieder an diesem Schatz anzapfen. Man muss ihn ein bisschen kennenlernen. Das braucht ein gewisses eigenes Interesse auch. Und lernt immer da wieder ein schönes Gebet kennen, dort wieder ein schönes Gebet kennen. Man kann auch wieder mal ein Gebetbuch hervornehmen mit den Grundgebeten oder mit anderen Gebeten. Da gibt es eine unglaubliche Fülle, eine wunderbare Fülle von Gebeten, die alle zu dieser Überlieferung, der heiligen Überlieferung, zu diesem glaubenden und betenden Kirchenvolk gehört.
Nun kommen wir zum nächsten Abschnitt 2651. Die christliche Gebetstradition ist eine der Formen, in denen sich die Überlieferung des Glaubens entfaltet. Dies geschieht besonders durch das Studium und die Betrachtung der Gläubigen, die in ihrem Herzen die Ereignisse und Worte der Heilsökonomie bewahren und die geistlichen Wirklichkeiten, die sie erfahren haben, tief durchdringen.
Hier wird noch einmal ein bisschen gesagt, was ich auch schon angedeutet habe. Diese christliche Gebetstradition, die wir kennen in unserer Kirche, die entfaltet sich so langsam auch in der Überlieferung des Glaubens. Wo der Glaube weitergegeben wird, da wird natürlich auch Gebetsleben weitergegeben und Formen des Gebetes. Der Glaube hat immer mit Gebet zu tun. Ohne Gebet kann der Glaube nicht wachsen. Und wenn wir Katechese machen, dann bedeutet das immer auch wieder ein Hinweis auf die Art und Weise, wie wir beten können. Denn jede Katechese, jede Erkenntnis über den Glauben verändert meine Beziehung zu Gott und somit auch das Gebet. Überhaupt gibt es im Gebet sehr viele unterschiedliche Phasen. Einmal ist einem ein vorgegebenes Gebet, ein aufgeschriebenes Gebet sehr wichtig oder ein bestimmtes Gebetbüchlein, das man jeden Tag mit großer Freude betet. Und ein andermal ist es dann vielleicht mehr, wie hier gesagt wird, die Betrachtung der Dinge aus der Worte der Heilsökonomie, also die Worte der Bibel, der Erlösung, wie sie auch mit ganz kurzen Sätzen zum Beispiel im Rosenkranz zusammengefasst werden. Und wenn wir den Rosenkranz beten, dann sollen wir auch immer wieder diese kurzen Zusätze betrachten, um daraus wieder neues Leben, geistiges Leben zu empfangen und das dann auch wieder umsetzen zu können in unserem täglichen Leben. Im Herzen soll man diese Dinge betrachten und bewahren. Das ist natürlich auch ein Hinweis, wie das Maria gemacht hat. Sie hat all diese Dinge im Herzen erwogen, bewahrt und darüber nachgedacht. Und genau so können wir in die Kontemplation kommen. Die Dinge Gottes, die muss man nicht nur studieren und mit dem Intellekt, mit dem Verstand, mit der Intelligenz erfassen und kennen, sondern müssen auch im Herzen erwogen werden, damit man sie zu eigen machen kann. Und was man an Glaubensinhalt selber reflektiert hat, was man im Herzen erwogen hat, was man durchdrungen hat, das kann man dann auch mit sehr einfachen Worten weitergeben. Ein fantastisches Beispiel für mich, von einem Menschen, der all diese tief theologischen Dinge wirklich durchkostet hat, das ist Papst Benedikt, der dann die Fähigkeit hat, die ganz großen Zusammenhänge der Theologie mit sehr verständlichen, einfachen Worten weiterzugeben. Das ist eine wirklich außerordentliche Gabe, die unser Papst hat. Und wenn er predigt, dann empfangen alle etwas. Seine Predigten sind für uns alle sehr, sehr erbaulich, weil sie halt wirklich durchdrungen sind vom Nachdenken, vom Reflektieren, von diesem im Herzen erwägen. Und deshalb führen sie uns auch immer näher zu Gott. Und die Predigten des Papstes, seine Worte überhaupt, finde ich persönlich, die helfen mir enorm, auch im eigenen Glaubensleben zu wachsen, die Dinge viel tiefer zu verstehen und so auch im täglichen Leben umzusetzen. Ja, so ist das, wird das dann in diesem zweiten Kapitel in der Überlieferung des Gebetes ein bisschen erklärt, zum Beispiel im Artikel 4 heißt es dann an den Quellen des Gebetes und dann im Artikel 5 der Weg des Gebetes, und das wird sicher noch ganz interessant. Vielleicht zur Vorwegnahme, als Quellen des Gebetes werden hier dann das Wort Gottes, die Liturgie der Kirche und die göttlichen Tugenden erklärt. Aber ich denke, heute reicht das nicht mehr, um damit anzufangen.
Jetzt darf ich Sie noch fragen, wenn wir gelesen haben, es genügt nicht zu wissen, was die Schrift über das Gebet offenbart, dass wir beten können, und andererseits haben wir gehört, wir sollten die Worte in unserem Herzen, die Ereignisse und Worte der Heilsökonomie bewahren. Was ist denn der Unterschied zwischen Wissen und Bewahren? Was meinen Sie?
Wissen ist einfach etwas, das ganz intellektuell ist. Es ist wichtig, dass wir die Dinge kennen, dass wir die Inhalte des Wortes Gottes kennen. Aber es nützt uns nicht, wenn wir jetzt einfach einen Text aus der Bibel frei auswendig zitieren können, wenn wir gar nicht verstehen, was damit gemeint ist. Und bewahren bedeutet dann auch das tiefe Verstehen dessen, was im Wort Gottes ausgedrückt wird. Überhaupt alle Inhalte des Glaubens. Wir können zwar den Kindern lehren, dass es 7 Sakramente gibt und sie können die auch auswendig aufzählen, aber was wirklich mit den einzelnen Sakramenten dann gemeint ist, in seiner Tiefe, in der ganzen Heilsökonomie zum Beispiel, oder so, was für Zusammenhänge unter den Sakramenten ist, das ist dann etwas ganz viel, viel Gewaltiges. Und das ist auch eine Anstrengung, die dann jeder Mensch selber machen muss, damit er diese Dinge erfasst. Und wenn er sie im Herzen bewahrt und darüber nachdenkt, gehen ihm dann die Lichter auf und erkennt er Zusammenhänge, erkennt er die Tiefe eines Wortes Gottes, eines Inhaltes des Glaubens. Gerade auch schwierige Inhalte unseres Glaubens, vielleicht gerade auch die schwierigen Inhalte des moralischen Lebens, sollte man viel tiefer im Herzen bewahren, ein bisschen keuen, wiederkeuen, darüber nachdenken, was ist damit gemeint, was will Gott uns sagen. Es genügt nicht, dass man das einfach auswendig weiß, es muss Leben werden. Und bewahren heißt, es dringt ein in mein ganzes Leben und ergreift in diesem Sinne Besitz von mir. Es verändert mich in meinem Leben, es formt mich zu dem, was Gott damit eigentlich bewirken möchte. Versteht man das?
Ja, das versteht man doch. Wir können jetzt zum Artikel 4 kommen, an den Quellen des Gebetes. Der Artikel 2600, der Abschnitt 2652. Der Heilige Geist ist das lebendige Wasser, das im betenden Herzen zur sprudelnden Quelle wird, deren Wasser ewiges Leben schenkt. Er lehrt uns, an eben dieser Quelle Christus zu empfangen. Im christlichen Leben gibt es Quellen, an denen Christus uns erwartet, um uns mit dem Heiligen Geist zu tränken.
Auch hier wird der Heilige Geist wieder hineingefügt, als derjenige, der uns das Beten lehrt, derjenige, der uns an alles erinnert, was Jesus uns gelehrt hat, der uns die Erkenntnis der Schrift aufschlüsselt, derjenige, der das lebendige Wasser ist. Und der Heilige Geist wird dann selber in uns zur sprudelnden Quelle. Und wenn das sprudelnde Wasser in uns, der Heilige Geist, dann sein Werk sozusagen zur Vollendung gebracht hat, dann wird es auch uns zu einer sprudelnden Quelle machen, weil wir dann das ewige Leben in uns haben. Das heißt, dass unser Leben verändert sich durch das Wirken Gottes zu einem Leben, das gottgemäß ist. Und deshalb wird es dann selber zu einer sprudelnden Quelle für die anderen und wir selber werden dann zu Menschen, die das ewige Leben in uns tragen. Wir werden dann wiedergeboren, lebendig im ewigen Leben. Der Katechismus sagt dann, dass der Heilige Geist uns lehrt, immer wieder an die Quelle Christi zurückzukehren und Christus zu empfangen. Er spricht dann im nächsten Abschnitt vom Wort Gottes, so können wir Christus zum Beispiel empfangen, erkennen. Dann auch in der Liturgie können wir Christus erkennen und im Leben nach den göttlichen Tugenden können wir Christus erkennen oder auch empfangen. Im christlichen Leben, so sagt der Katechismus, gibt es Quellen, an denen Christus uns erwartet, um uns mit dem Heiligen Geist zu tränken. Also auch Christus möchte uns immer wieder den Heiligen Geist schenken, aber wir müssen zu den entsprechenden Quellen gehen, um den Heiligen Geist auch und um Christus zu empfangen. Es ist ein bisschen eine Parallele. Einerseits gehen wir zur Quelle, um Christus kennenzulernen und zu empfangen und andererseits, damit Christus uns dann auch wieder den Heiligen Geist schenken kann, der uns dann noch mehr in das Glaubensleben einführt. Und das kommt jetzt dann in den nächsten Paragraphen ein bisschen zum Ausdruck.
Abschnitt 2653. Die Kirche ermahnt alle Christgläubigen besonders eindringlich, durch häufige Lesung der göttlichen Schriften die überragende Erkenntnis Christi zu erlangen. Sie sollen daran denken, dass Gebet die Lesung der Heiligen Schrift begleiten muss, damit sie zu einem Gespräch zwischen Gott und Mensch werde. Denn ihn reden wir an, wenn wir beten. Ihn hören wir, wenn wir die göttlichen Aussagen lesen, so Ambrosius.
Ein wunderbares Zitat des heiligen Ambrosius, der ja auch ein Mensch war, der wirklich vom Wort Gottes geprägt war. Ein anderer sehr interessanter Ausspruch stammt vom heiligen Hieronymus, der gesagt hat, wer die Schrift nicht kennt, kennt Christus nicht. Und deshalb mit diesem Wort ermuntert er alle Christen immer wieder zur eigentlichen Quelle des Christseins, des Christentums zu gehen, nämlich zum Wort Gottes, zur Heiligen Schrift. Und auch die Kirche ermahnt immer wieder alle Gläubigen, besonders eindringlich durch häufige Lesung der göttlichen Schriften, die überragende Erkenntnis Christi zu erlangen. Durch das Kennen der Schrift lernen wir auch Christus kennen. Wenn wir die Schrift lesen, dann offenbart sich Christus, dann lernen wir ihn kennen, dann wissen wir, was er getan hat, wer er ist und so weiter. Und das ist schon etwas, das wir nie vernachlässigen dürfen. Jeder von uns hat seine Bibel zu Hause. Und ich hoffe sehr, dass sie nicht irgendwie verstaubt in einem Büchergestell steht, sondern dass sie irgendwo zur Hand ist und dass sie doch ab und zu auch aufgeschlagen wird, um darin zu lesen. Und je mehr, dass wir in der Heiligen Schrift lesen, besonders jetzt natürlich wir als Christen im Neuen Testament, umso mehr verstehen wir auch, was es alles auf sich hat, wie auch alles, was die Kirche lehrt, letztlich auf der Bibel gründet. Und diese Verbindung zwischen der Lehre der Kirche und der Lehre der Heiligen Schrift ist schon sehr wichtig, um gerade auch in bestimmten Schwierigkeiten, die man zum Teil hat, mit dem Glauben der Kirche überwinden zu können. Weil gerade die katholische Kirche ist sehr biblisch fundiert und holt alles aus der Bibel. Und die Kirche ermahnt uns deshalb auch, die göttlichen Schriften zu lesen, zu betrachten, zu meditieren. Und dann gibt es da verschiedene Formen. Man kann einen Text lesen und dann darüber beten. Das Gebet wird dann begleitet dann die Lesung der Heiligen Schrift und führt dann so auch in ein Zwiegespräch mit dem lieben Gott. Und das ist wichtig, dass das Gebet dann eben eine Zwiesprache wird mit Gott, dass man aufgrund des Gelesenen einmal bei Christus nachfragt, wenn man etwas nicht verstanden hat, zum Beispiel, wie hast du das gemeint? Oder dass man nachfragt, wie soll ich das in meinem Leben umsetzen? Du kennst ja meine Situation und so weiter. So in ein direktes Gespräch, ein Gebet, in einen Dialog mit Christus zu treten. Denn ihn reden wir an, ihn Christus reden wir an, wenn wir beten, ihn hören wir, Christus hören wir, wenn wir die göttlichen Aussagen lesen, so sagt Ambrosius.
Ich danke Ihnen, das haben Sie jetzt gerade am Schluss betont, eben der Alltag, das steckt auch mitten in dem Thema Gebet drin. Wir beten nicht außerhalb unseres Alltags, sondern mitten im Alltag drinnen. Und so möchte ich Ihnen Sie bitten, Herr Pfarrer, dass Sie uns zum Schluss dieser Sendung noch Ihren Segen geben und so, dass wir jetzt wirklich mitten im Gebet stranden dürfen.
Gerne, ja. Auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria, des heiligen Josefs, aller Engel und Heiligen, segne sie alle, schenke ihnen alle Gnaden des Himmels, stärke sie im Glauben, in der Hoffnung, in der Liebe, im Vertrauen auf Gottes Hilfe und seinen Beistand, schütze sie vor allen Mächten der Finsternis, führe sie in eine immer tiefere Gemeinschaft mit dem dreifaltigen Gott und bewahre sie auch für das ewige Leben. Dreifaltige, allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Amen.
Herzlichen Dank, Herr Pfarrer Rellstab, für diesen Einblick in das Gebet.
Gerne geschehen. Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.